systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 27. September 2024. Willkommen zur 210. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden uns heute mit Sorgfaltspflichten in Transportlieferketten befassen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Christina Schildmann. Hallo.
Hallo Marco.
Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung und Veronique Helving-Henschel. Ich grüße dich.
Hallo Marco.
Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geografie der Universität Osnabrück und in einem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojekt hast du dich in den letzten Jahren mit Fragen von Digitalisierung und Arbeit in der Logistik beschäftigt. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern an systemrelevant@böckler.de wäre das. Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitten wir euch dorthin zu senden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Und ich gebe es ja zu, Sorgfaltspflichten in Transportlieferketten, das klingt erstmal nicht so sexy, aber sie sind natürlich wichtig. Und vielleicht, um ein kleines plastisches Beispiel zu geben, wie weit das dann doch reicht und wie sehr es uns auch selber betreffen kann, vor rund einem Jahr, fast ziemlich genau, wenn der Podcast rauskommt, ein Jahr, Ende September 2023, ging ein Streik auf einer Autobahnraststätte zu Ende. Da hatten bis zu 120 Fahrer aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan und anderen zentralasiatischen Republiken ab Mitte Juli, also dann doch einen recht langen Zeitraum, gestreikt, weil ihnen Löhne nicht ausgezahlt wurden. Also schlichtweg einfach nicht das Geld gekriegt. Es ging dem Vernehmen nach um bis zu 500.000 Euro und einzelne Fahrer wurden im Lauf des Streiks ausbezahlt, sodass die Zahl der Streikenden immer kleiner wurde. Und es gab dann zeitweise einen Hungerstreik, der aber nach 6 Tagen auf ärztlichen Rat abgebrochen wurde. Also es ging ziemlich hoch her. Ich zitiere mal den Verhandlungsführer der Transportarbeitergewerkschaft Edwin Atema. Das war wirklich schon ein humanitärer Krieg, was hier in Gräfenhausen in den letzten Monaten passiert ist. Und das ist wohl kein Einzelfall. Solche Streiks gibt's immer wieder mal im Kleinen. Sie erreichen nur nicht immer diese Medienaufmerksamkeit, so dass wir ihnen gewahr werden. Vor allem aber, Christina, ist das alles irgendwie nicht in Fernost, wo wir so diese Sweatshops verorten und denken, ach, die armen Leute dort, sondern das ist schon sehr nah bei uns dran. Das ist schon sehr konkret. Also ja. War das vielleicht auch ein Anlass, dass ihr euch in der Forschungsförderung gesagt habt, das Thema Lieferketten, das ist jetzt etwas, dem wir uns vermehrt widmen müssen?
Ja, wir widmen uns dem Thema Lieferketten ja in ganz vielerlei Hinsicht, aber dieses Mal war es wirklich etwas, wo wir zeigen konnten, dass diese Lieferkettenfrage in Deutschland stattfindet. Das arbeitet die Studie von Veronique und den Kolleginnen ja auch gut raus, dass man eben, bisher hat man sich ja immer vorgestellt, dieses deutsche Lieferkettengesetz, das ja seit dem 01.01.2023 gilt. Da geht es darum, die Arbeitsbedingungen in ganz fernen Ländern zu verbessern, entlang der Lieferkette, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass auf Kaffeeplantagen diejenigen, die die Kaffeebohnen ernten, dass die nicht ausgebeutet werden. Oder dass es darum geht, dass verhindert wird, dass im Kongo in den Minen Kinder sind, die den Kobalt schürfen. Aber wir haben, glaube ich, fast alle in der öffentlichen Debatte bisher relativ wenig darüber nachgedacht, wo eigentlich Menschenrechte in Deutschland selber verletzt werden. Und dieser Streik der Lkw-Fahrer da auf der A5-Raststätte, der hat sich ja so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und da haben wir gesehen, du hast ja gerade auch beschrieben, Marco, die Fahrer kamen aus Georgien, aus Usbekistan, aus Kasachstan, aus überall her, fahren aber auf deutschen Straßen für deutsche Supermärkte irgendwie Tomaten aus und werden dabei komplett ausgebeutet. Diejenigen, die da in Gräfenhausen saßen, ja noch tatsächlich auch kriminellerweise ihren Lohn nicht bekommen haben. Das wirft jetzt ein Schlaglicht auf genau diese Verletzungen von Menschenrechten entlang der Lieferkette auch in Deutschland.
Veronique, wie kommt es denn eigentlich, ist jetzt vielleicht nicht die beste Einstiegsfrage in das Thema, aber wie kommt es denn jetzt überhaupt dazu, dass sowas in Deutschland möglich ist? Wir dachten ja immer, wir hätten hier so Gesetze, die dann auch die Leute schützen. Also zumindest dachte ich das.
Das hat wahrscheinlich viele Faktoren, aber ich glaube, ein ganz wichtiger ist das Thema Outsourcing und Subunternehmerschaft. Das ist in der Transportlogistik sehr weit verbreitet. Das hat natürlich auch wiederum verschiedene Hintergründe. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass Transportvolumen fluktuiert haben, geschwankt haben und Unternehmen dann vermehrt auch dazu übergegangen sind, zu sagen, okay, diese Spitzen decken wir damit ab, dass wir einen Teil unserer Transportleistungen durch andere Unternehmen abwickeln lassen. Inzwischen gibt es eine Reihe von Unternehmen, die wirklich ja den Hauptteil der Transportleistungen von anderen Unternehmen abwickeln lassen. Und hinzu kommt, dass es einen großen Fachkräftemangel gibt, in der Logistik insgesamt, aber eben auch an Lkw-Fahrenden, was auch nochmal begünstigt, sozusagen diese Transportleistung zu vergeben an andere Unternehmen. Es gibt dann auch Möglichkeiten, die es deutlich erleichtern, dieses Outsourcing, gerade durch die Digitalisierung. Also wir haben uns in dem Projekt auch mit digitalen Plattformen beschäftigt. In der Logistik gibt es die sogenannten Frachtenbörsen, die dazu gedacht sind, eben kurzfristig Transportaufträge zu vergeben. Und die erleichtern natürlich dieses Outsourcing auch. Genau, und es kommt dann eben dazu, dass im Prinzip so eine Ausdehnung, also räumlich gesehen, des Arbeitsmarktes stattfindet. Also inzwischen werden rund die Hälfte der Transporte in Deutschland oder auf deutschen Autobahnen durch ausländische Unternehmen durchgeführt. Und wie wir eben auch in Grevenhausen gesehen haben, kommen die auch sozusagen nicht nur aus den umliegenden Ländern, sondern wirklich zu einem großen Teil auch aus EU-Drittstaaten, beispielsweise aus zentralasiatischen Ländern. Also das würde ich sagen, ist ein großer Treiber, dass sozusagen dieses massive Outsourcing zu prekären Arbeitssituationen auch beiträgt.
Ich fand das sehr, sehr spannend, Veronique, was ihr in eurer Studie beschrieben habt oder in eurer Forschungsarbeit zu dieser Frage, wie verändert sich eigentlich gerade dieser Arbeitsmarkt für die Transportlogistik? Und du hast so zwei Stichworte gerade schon reingeworfen, einmal Outsourcing und einmal Frachtenbörsen. Beides finde ich ziemlich interessant. Und ich habe, als ich eure Studie studiert habe, habe ich so vier Phänomene rausgezogen von denen, die ihr beschreibt, die den Arbeitsmarkt verändern oder diese Branche verändern. Wobei wahnsinnig schwierig ist, immer zu sehen, was ist da eigentlich die Henne und was ist das Ei. Aber das ist vielleicht ja bei so Teufelskreisen ohnehin so ein typisches Merkmal. Ich will diese vier nochmal einmal kurz rausarbeiten. Und Veronique, du musst mir dann sagen, ob ich das richtig erfasst habe. Zum einen interessanterweise ja sowas wie Turbo-Globalisierung ist mein Eindruck. Das zeigt ja auch dieser Fall Grevenhausen, dass die Fahrer von immer, immer weiter wegkommen, also diese Ketten immer länger werden. Das finde ich insofern total interessant, weil die Debatte in Deutschland ja im Moment immer eher so klingt, als ob die Globalisierung auf dem Rückzug wäre, also Deglobalisierung der Fall ist. Aber gerade in der Transportlogistik ist ja das Gegenteil der Fall, wie ihr beschreibt, Veronique, die globalisiert sich ja wie verrückt. Also man kann dabei zugucken, wie sie sich globalisiert. Und dann Phänomen 2, das hast du auch angedeutet, weil Outsourcing die Folge ist, massiver Preisdruck, das beschreibt ihr auch. Also diese Idee, dass der Transport eigentlich so gut wie gar nichts mehr kosten darf und dass man auch nichts mehr lagern darf, sondern dass alles auf der Straße sein muss. Das ist das, was es ja nachfrageseitig so stark antreibt. Und angebotsseitig, das beschreibt ihr auch oder das beschreiben ja auch die Gewerkschaftsvertreter, die da in Grevenhausen versucht haben, diesen Konflikt zu lösen, dass da eine Strategie des aggressiven Lohndumpings gefahren wird und die Fahrer sich da gegenseitig unterbieten. Und das führt dann zu dem, ich weiß gar nicht, ob du es Ketten genannt hast, diese Struktur des Marktes, der kettenförmig wird. Also diese internationalen Subunternehmerketten, da ist ein deutscher Spediteur, das beschreibt er ja auch, der reicht den Auftrag weiter an einen kleinen deutschen Spediteur, der an einen polnischen und der an einen rumänischen und so geht es immer weiter. Das ist so eine Art Verantwortungsverschiebebahnhof als Geschäftsmodell, so habe ich euch verstanden.
Ganz genau.
Dass ihr das rausgearbeitet habt. Und das Wahnsinnige ist ja, dass die Fahrer möglicherweise teilweise ja gar nicht wissen, wo die eigentlich angestellt sind gerade. Und je weiter hinten man in dieser Kette angestellt ist, desto miserabler sind die Arbeitsbedingungen. Das beschreibt ihr auch sehr, sehr plastisch. Also was die Löhne betrifft und die Sozialstandards. Und das, wir sprechen ja gleich nochmal über das Lieferkettengesetz. Die Auftraggeber, also die Supermarktketten, die dann die Tomaten in ihre Regale legen wollen, die konnten sich da bisher ja einfach wegducken. Also als es das Lieferkettengesetz noch nicht gab. Und dann, nur um deinen letzten Punkt nochmal aufzunehmen, Frachtenbörsen. Das ist so ein schönes altmodisches Wort, was ja da eigentlich digitale Plattformen sind, die diesen globalen Verschiebebahnhof technisch erstmal überhaupt möglich machen. Und das habt ihr ja auch nochmal sehr, sehr detailliert beschrieben oder erklärt in eurer Studie, was das eigentlich ist, diese Plattformisierung der Logistikbranche. wie die funktioniert und was für Folgen die hat. Vielleicht magst du da auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, weil das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, gerne. Zu den Plattformen, den Frachtenbörsen, die gibt es schon länger, gibt es seit geraumer Zeit. Inzwischen, so seit 10 Jahren circa, gibt es immer mehr davon, die eben technisch weiterentwickelt haben, also auch zum Teil automatisierte Mechanismen einsetzen, um Transporte zu vergeben, ja, so eine Art Matching-Plattform, die es eben ermöglichen, relativ kurzfristig die Transporte zu vergeben und dann eben es auch nicht unbedingt erlauben oder zulassen, dass Unternehmen ihre Transportlieferketten, sage ich mal, auch noch nachverfolgen können. Ne? Und das ist eben auch ein Mechanismus, um natürlich Verantwortung von sich zu weisen, ein Stück weit.
Man kann dann einfach sagen, kann ich ja gar nicht sehen, was am Ende der Lieferkette ist. Ich habe hier nur diesen Auftrag erteilt und dann fängt diese Matching-Plattform an und organisiert irgendwo im Hintergrund, wer dann tatsächlich fährt und zu welchen Bedingungen.
Genau, das ist auch ganz spannend. Also Gräfenhausen wurde mir berichtet, dass einige Unternehmen eben auch wirklich lange gebraucht haben, um herauszufinden, dass ihre Fracht auf diesen LKW lagert. Also das ist auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass es zwar natürlich diese Digitalisierung gibt einerseits, aber diese Nachvollziehbarkeit einfach häufig auch nicht gegeben ist. Und da kommt jetzt natürlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ins Spiel, denn auch digitale Plattformen, Frachtenbörsen, die müssen sich natürlich auch überlegen, wie sie jetzt damit umgehen. Ne? Also insofern ist da im Prinzip auch Handlungsbedarf dafür, die Plattformen sich zu überlegen, wie sie damit umgehen.
Ja, also mir schien, dass das dieses Lieferkettengesetz ja ein Anreiz ist, die Digitalisierung, die Technik bei ihren guten Seiten zu packen, also dafür zu sorgen, dass die Daten, die da gesammelt werden, für was genutzt werden, was für die Arbeitnehmer gut ist und nicht was nur zur Überwachung dient oder dazu, dass der Auftraggeber gucken kann, wo ist gerade meine Fracht, wo fährt die gerade lang, sondern tatsächlich, dass man damit seine Sorgfaltspflichten auch erfüllen kann und es technisch eben geht. Ja. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Gründe, warum das Lieferkettengesetz total wichtig gewesen ist in diesem Gräfenhausen-Fall. Vielleicht können wir die auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Mir scheint, dass da einige drin stecken und dass wir, weil ihr hattet das ja auch Use Case, also ihr habt gesagt, ihr nutzt diesen Streik in Gräfenhausen als Use Case, um zu schauen, wie das Lieferkettengesetz dort angewendet werden kann und was das gebracht hat und was nicht. Deswegen schlage ich vor, wir gucken uns das noch ein bisschen genauer an.
Man kann es schon so sagen, dass Gräfenhausen im Prinzip einer der ersten Anwendungsfälle des LKSG war, in der Logistik, aber auch über Industrien hinweg. Das ist eben da ins Spiel gekommen und es gab, dazu ist wichtig zu verstehen, dass es diesen ersten Protest schon gab im Frühjahr 2023 und dann einen zweiten im Spätsommer 2023. Und das LKSG ist dann ja vor allem in dem zweiten relevant geworden. Und zwar deshalb, weil Unternehmen, die schon im ersten Streik in den Lieferketten involviert waren, im zweiten Streik, obwohl sie das eigentlich nicht mehr hätten sein dürfen, immer noch in diesen Lieferketten steckten. Das heißt, es gab Hinweise darauf, dass Unternehmen wussten, dass dort in dieser polnischen Spedition Verstöße stattfinden, aber eben trotzdem diese Zusammenarbeit nicht beendet wurde. Und das sieht ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vor, dass, wenn substanzielle Kenntnis da ist, auch bei mittelbaren Zulieferern gehandelt werden muss. Und da war eben ja ein Hinweis darauf, dass eben nicht entsprechend gehandelt wurde. Insofern ja, gab es schon so eine Wechselseitigkeit zwischen dem Arbeitskampf auf der einen Seite und dem LKSG, ne? Weil sich beides sozusagen wichtige Elemente waren, dass am Ende wirklich eine Einigung erzielt werden konnte.
Das scheint mir auch so, so habt ihr es ja auch beschrieben in der Studie. Zum einen ist mir nochmal aufgefallen, das Wort Unternehmenssorgfaltspflicht, das ist ja das, was das Lieferkettengesetz einfordert beziehungsweise gesetzlich verpflichtend macht. Das fordert die Verantwortung ein, dass man hinguckt. Jetzt in dem Fall hast du ja gesagt, es geht darum, die indirekte Lieferkette. Da muss ja das deutsche Unternehmen nur darauf reagieren, wenn klar ersichtlich ist, dass da irgendwie verstoßen wird. Und das war ja sehr, sehr klar ersichtlich mit den ganzen Fahrern, die da ja im Hungerstreik dann am Schluss waren in Gräfenhausen. Also Sorgfaltspflicht tatsächlich mit einer gesetzlichen Grundlage. Und dann habt ihr auch sehr schön beschrieben die Rolle des BAFA, also Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das ist ja zuständig, dieses Lieferkettengesetz zu überwachen, zu überprüfen. Und das kann eingreifen und hat ja auch dann eingegriffen und 1000 Dokumente gesichtet. Das waren in erster Linie Frachtbriefe von 284 Unternehmen, also wirklich Detektivarbeit geleistet und hatte jetzt eben durch dieses Lieferkettengesetz die Grundlage, diesen Verstößen und Beschwerden konsequent nachzugehen. Und ich habe auch überlegt, was dieses Lieferkettengesetz den Gewerkschaften für eine Grundlage gegeben hat. Die Gewerkschaften haben ja eine wichtige Rolle gespielt in diesem Streik und haben da ja verhandelt. Marco, du hattest vorhin erwähnt, Edwina Thema von der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft, das war der Verhandlungsführer der Fahrer. Und die Gewerkschaften haben ja laut Lieferkettengesetz eigentlich gar keine Funktion in diesem Gesetz, aber sie haben natürlich damit eine gesetzliche Grundlage, können damit winken und hatten auch die Möglichkeit, das BAFA auf den Plan zu rufen, denn das waren ja die Gewerkschaften, die dafür gesorgt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das BAFA gekommen ist und diese 1000 Dokumente gesichtet hat. Also diese Grundlage war damit erstmal geschaffen. Der Witz, nein, also witzig ist es ja eigentlich überhaupt nicht, ist, dass am Schluss ja die Spedition den ausstehenden Lohn nicht gezahlt hat. Das hat Edwin Thema auch dann gesagt. Er hat keine Hoffnung, dass die diesen Lohn zahlen. Das haben die auch nicht gemacht. Das heißt, die haben so eine Art Koalition der Willigen zusammengetrommelt. Also Unternehmen, Auftraggeberunternehmen, die dann eben eingesprungen sind und den Lohn gezahlt haben. Die hätten das aber ohne dieses Lieferkettengesetz überhaupt nicht gemacht. Denn die Gewerkschaften mussten erst da wirklich Druck machen und sagen, auf euren Homepages steht irgendwas von Menschenrechten und so weiter. Aber ihr seid jetzt noch nicht mal bereit, diesen hungerstreikenden Lkw-Fahrern irgendwie da den Lohn zu kompensieren. Das kann ja nicht sein. Und erst dann haben die gesagt, ja gut, das machen wir. So habe ich diesen Fall verstanden.
Genau, das wäre sicherlich so nicht möglich gewesen, auch diesen Druck zu erzeugen, wenn nicht auch Gewerkschaften da auf den Plan getreten wären oder so aktiv sich für eingesetzt hätten. Was auch nochmal wichtig ist, wenn es um Gewerkschaften, glaube ich, geht, ist, dass, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu der EU-Lieferkettenrichtlinie, denn da haben Gewerkschaften ja auch nochmal einen höheren Handlungsspielraum, der wird ihnen eingeräumt, und zwar, dass es jetzt auch nochmal ein Unterschied zum deutschen Lieferkettengesetz, dass die EU-Lieferkettenrichtlinie eben auch eine zivilrechtliche Haftung vorsieht, wenn vorsätzlich sozusagen gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen wird. Und da kommen auch Gewerkschaften wieder ins Spiel, weil sie eben für Einzelpersonen dann auch in diesen Fällen VertreterInnen sein können.
Das ist ja eine wirklich schon fast bemerkenswerte Verantwortungsdiffusion, ne? Also der letzte Auftraggeber dieser Fahrer hat ja dann sogar, zumindest liest sich das so in Medienberichten, eher noch betont, dass er das nicht bezahlt hat, was ja dann schon fast auf einen gewissen Stolz schließen lässt.
Genau, dieser polnische Spediteur,
ja,
bei dem die angestellt waren, der hat gesagt, ich werde nicht zahlen. Und der hat ja sogar noch angeklagt wegen Erpressung, weil die sich ja geweigert haben, aus guten Gründen, die Ware auszuliefern. Und die haben gesagt, wir stehen hier so lange an der Raststätte und liefern die Ware nicht aus, bis der polnische Spediteur unseren Lohn zahlt. Und das hat er ja bis heute nicht getan, ja.
Genau, und das hat er ja dann zurückgenommen am Ende. Also das war wohl Teil des Deals, aber er hat dann halt eben auch betont, dass er nichts bezahlt hat. Also das war ihm dann auch irgendwie noch sehr wichtig. Und das zeigt ja dann schon, dass auch so ein bisschen die Handhabe innerhalb der Lieferketten dann doch sehr schwierig ist. Veronique, du hast es vorhin schon so erwähnt, wenn noch nicht mal die Unternehmen, also die Auftraggeber wissen, wer da am Ende der Auftragnehmer ist, dann ist es natürlich für die Fahrer, die ja das vielleicht auch gar nicht immer wissen über die Plattform, natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, überhaupt jemanden Verantwortlichen dann zu greifen. In dem Fall war es dann wohl machbar, aber es gibt ja da direkte und indirekte.
Diese Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Zulieferern ist wichtig, sozusagen, weil es einen qualitativen Unterschied gibt nach dem LKSG. Also diese Sorgfaltspflicht gilt in erster Linie gegenüber unmittelbaren Zulieferern und gegenüber mittelbaren Zulieferern erst nach substanzieller Kenntnis von Verstößen. Und die EU-Lieferkettenrichtlinie macht diesen Unterschied nicht, was gerade in so outsourcing-lastigen Branchen wie der Logistik eben schon von großer Bedeutung ist, ne, und von großer Relevanz, weil wir eben auch in Grevenhausen gesehen haben, dass wahrscheinlich die Wege kürzer gewesen wären und vielleicht auch schneller eine Einigung erzielt worden wäre, wenn die Sorgfaltspflicht eben da nicht so untergliedert ist, nach der Stufe sozusagen der Subunternehmen, könnte man sagen.
Oder es sogar gar nicht dazu gekommen wäre. Ich habe nämlich auch überlegt, was wäre anders gewesen, wenn das europäische Lieferkettengesetz schon gegolten hätte oder gelten würde. Und ich habe zwei Unterschiede für mich dort rausgelesen. Und zwar, das hast du ja gerade beschrieben, Veronique, mit dem mittelbaren und unmittelbaren Geschäftspartnern. Man kann zwar sagen, Gräfenhausen war der Anlass, dass diese Maschine jetzt angesprungen ist und dass die Lkw-Fahrer dann doch zu ihrem Recht gekommen sind und die Unternehmen in die Lieferkette reingucken mussten. Also die konnten es ja gar nicht ignorieren. Das heißt aber auch, dass im Fall der Transportlogistik sieht man, dass diese Maschine erst anspringt, wenn dieser Worst Case schon eingetreten ist. Also wenn die Lkw-Fahrer schon an der A5 stehen und in Hungerstreik getreten sind, erst dann geht's so richtig los und dann fangen die Unternehmen an, auf die Lieferkette zu gucken. Weil diese Transportlogistik sind ja mittelbar offensichtlich. Und mittelbar heißt eigentlich nur, wenn da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das wäre anders. Also vermutlich wäre es anders, wenn das europäische Lieferkettengesetz gilt, weil dann hätten die auftraggebenden Unternehmen, also auch die Supermarktketten, die Verpflichtung gehabt, nochmal ganz anders hinzugucken bei denen, die da in ihrem Auftrag ihre Tomaten fahren. Und ich habe dann auch überlegt, wie würde sich das auf den digitalen Plattformen, auf diesen, wie hattest du es genannt, diesen digitalen Frachtbörsen eigentlich auswirken? Weil da ist ja im Moment das Prinzip, der günstigste Preis zählt. Also wer das billigste Angebot macht, kriegt dann irgendwie den Zuschlag und dadurch entstehen diese Sub-Sub-Sub-Ketten und du sagst ja auch, Veronique, man kann es im Grunde, da ist so ein Dickicht, das kann man gar nicht mehr überblicken, aber vielleicht würde das ja dann geordnet durch dieses Lieferkettengesetz, denn wenn der Auftraggeber den Eindruck hat, er kann diese Lieferkette überhaupt nicht überblicken, macht sich damit aber strafbar, weil er seinen Sorgfaltspflichten nicht gerecht wird, dann achtet er möglicherweise zukünftig auf was anderes als nur auf den billigsten Preis bei der Vergabe des Auftrags. Deswegen habe ich mir dann vorgestellt, dass diese digitalen Plattformen dann nochmal ganz neue Kategorien haben, die man angeben kann, wenn man Aufträge gibt. Dass man nämlich zum Beispiel anklicken kann, dass man eine Logistikfirma will, die Tariflöhne zahlt oder die ihre Fahrer gut behandelt oder ihnen auf ihrem Weg Unterkünfte zur Verfügung stellt, damit die nicht in ihren LKWs übernachten müssen. Solche Dinge könnten dann wichtiger werden. Das war so meine Utopie, wenn dieses europäische Lieferkettengesetz denn mal in Kraft tritt. Oder Veronique, ist das utopisch, was ich da erzähle?
Nee, das ist ein ganz spannender Gedanke. Und tatsächlich ist es ja auch technisch möglich über diese Plattform. Also ich möchte jetzt auch nicht so darstellen, als würden die sich um nichts Gedanken machen. Sie sind ja schon eine Art Filter, könnte man sagen. Sie könnten ja eben auch genau rausfiltern, dass Unternehmen beispielsweise, wenn sie einen bestimmten Frachtpreis beispielsweise, wenn sie den unterschreiten, zu sagen, den sortieren wir hier aus, weil wir wissen, dass ihr zu diesem Preis nicht fahren könnt und gleichzeitig Arbeits- und Sozialstandards einhaltet. Also insofern denke ich, dass auch Plattformen dann natürlich gefordert sind, entsprechend sich anzupassen, beziehungsweise auch in diese Sorgfaltspflicht mit einzusteigen. Ne? Jetzt den ganz aktuellen Stand kenne ich nicht, wie Plattformen jetzt wirklich aktuell im Moment damit umgehen oder welche Lösung sie da entwickeln. Aber ja, spätestens wenn es zur Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie 2026 kommt, müssen sie sich sozusagen auch als Unternehmen in dieser Kette daran halten.
Genau, Christina, jetzt muss ich mal mein bei Ernesto erlerntes Wissen anwenden. Also die Richtlinie wurde am 5. Juli 2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Dann hast du 20 Tage, dann tritt sie in Kraft, also am 25. Juli 2024. Und dann haben die Mitgliedstaaten auch noch 2 Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen. Also da sind wir dann 25. Juli 2026. Das ist natürlich noch eine Weile hin. Und da kommen wir dann zu der Frage, wir hatten doch in Deutschland auch ein Lieferkettengesetz. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde das dann irgendwie teilweise wieder ausgesetzt und umgebaut, weil wieder eine gewisse Partei da Bedenken hatte. Und das heißt, haben wir da jetzt eine Regulierungslücke oder wie ist es da gerade?
Ja, gute Frage. Darüber haben wir im Vorfeld, Veronique und ich, auch gegrübelt, wie eigentlich dieser Passus zu lesen ist in der Wachstumsinitiative. Das ist ja ein Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, der im Zuge der Haushaltsverhandlungen vorgelegt worden ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Mhm. Und da ist ja ein Passus drin, der die Berichtspflichten in der zweiten Stufe des Lieferkettengesetzes aussetzt, bis das EU-Lieferkettengesetz in Kraft tritt. Veronique, stimmt das?
Genau, so habe ich das auch gelesen. Aber das hatte auch noch eine Vorgeschichte. Und zwar wurde ja erst angekündigt, das Lieferkettengesetz gänzlich auszusetzen. Und jetzt habe ich das auch so gelesen, dass es vor allem um die Aussetzung der Berichtspflicht ging. was natürlich schwierig einzuordnen ist.
Ja, aber auch auf jeden Fall nicht toll ist. Ich habe mir auch gedacht, selbst wenn es in der Praxis nicht so viel Unterschiede machen sollte, was ich nicht genau beurteilen kann, dann ist es doch zumindest auch so von der Idee problematisch, ne? Weil wenn man es jetzt in diesem Kontext der Wachstumsinitiative tut, dann ist die Logik dahinter, ja, wir wollen die Unternehmen von Bürokratie befreien, um Wachstum freizusetzen. Und damit erzählt man weder die Geschichte, dass dieses Lieferkettengesetz in erster Linie so ein Bürokratiemonster ist. Und deswegen finde ich es auch so gut, nochmal an diese streikenden Lkw-Fahrer in Gräfenhausen zu erinnern von vor einem Jahr. Denn dann hat man einfach nochmal viel stärker im Blick, worum es bei diesem Lieferkettengesetz wirklich geht, dass man schwerste Formen von Ausbeutung verhindert und dass man dafür sorgt, dass da kein georgischer Lkw-Fahrer wochenlang an so einem deutschen Rastplatz kampieren muss, bis der da seinen Lohn erhält. Wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft, dann rückt das möglicherweise so ein bisschen die Proportionen in der Debatte zurecht, die jetzt wieder so einen komischen Sound haben durch diese Aussetzung der Berichtspflichten in dieser Wachstumsinitiative.
Ja, es ist auch vielleicht so ein bisschen ein Momentum verfehlt, ne? Weil durch Gräfenhausen ist ja schon ein Stein ins Rollen gekommen. Also das haben wir auch in unserer Forschung gesehen, dass wirklich Unternehmen wussten, was in Gräfenhausen passiert ist, ne? Also Transportunternehmen, Logistikunternehmen, die kennen das, die wissen, dass das passiert ist und dass es eben auch für sie Risiken hat, wenn sie nicht verfolgen, was passiert in ihren Lieferketten.
Und jetzt wird in die andere Richtung geblinkt. Ist doch alles nicht so dramatisch.
Genau. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Erleichterung für die, also wenn es jetzt vielleicht um die Bürokratie im Hier und Jetzt geht, weiß ich nicht, vielleicht, aber spätestens 2026 müssen sie sich ja dann ja wieder die Gedanken darum machen, beziehungsweise eigentlich auch schon jetzt. Also das Ganze vorzubereiten, sie müssen das ohnehin tun, da führt kein Weg dran vorbei. Deshalb finde ich es auch nicht zielführend, jetzt diese Aussetzung oder diesen Schritt zurückzumachen, zurückzurudern.
Ja, es hatten sich ja auch viele Unternehmen dazu geäußert und gesagt, na Leute, das bringt uns eigentlich gar nichts, das brauchen wir nicht und wir sind eigentlich eher dafür, dass eine regulatorische Stabilität herrscht. Und ich glaube, gerade größere Unternehmen sehen Lieferketten auch durchaus als Marktschutz an, ne? Weil damit halt Standards gesetzt werden für Waren, die dann halt in Deutschland auf dem Markt sind, die ja auch von anderen Konkurrenten eingehalten werden müssen. Und denen gefällt eigentlich eher das besser. Also die Wirtschaft, die ja da sehr oft bemüht wird in diesen Diskussionen, die ist da gar nicht so sehr dagegen, wie das manchmal behauptet wird.
Ja, es gibt ja auch einige Studien dazu, die das eben auch genau untersucht haben und die das auch zeigen, dass viele Unternehmen bereit sind, darauf einstellen, es teilweise auch schon tun.
Es ist etwas rätselhaft, ne?
Was
die Politik da getrieben hat.
Richtig.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage, also wir haben ja jetzt sehr viel über die anstehenden Veränderungen geredet, vielleicht auch bestehende Regulierungslücken oder dann eben freiwillige Umsetzungen. Aber nach diesem Streik der Lkw-Fahrer, der ja auch öffentlich begleitet wurde, ist da jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, spürbar, sichtbar, dass sich auch die Öffentlichkeit da jetzt doch verstärkt gedenkt, drum zu kümmern? Oder sind wir da jetzt eher wieder in diesen alten Mustern verfangen und alles muss wieder hart erkämpft werden?
Also ich würde sagen, vielleicht beides. Also sehr kurz danach hatte ich schon den Eindruck, dass viele Akteure sich Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Also das BAFA beispielsweise, das hat inzwischen, glaube ich, so zwei Transportgipfel, nennen sie es, organisiert, wo sie eben mit Vertretern aus der Industrie oder sozusagen Logistik, aber auch gewerkschaftlichen Akteuren überlegt wurde, wie können die Bedingungen für die Fahrer verbessert werden. Und es soll auch, glaube ich, bis Ende des Jahres eine Handreichung dazu vom BAFA rausgegeben werden. Also da passiert schon einiges auf dem Papier. Gleichzeitig auch Berichte darüber, dass entsprechende Unternehmen, also diese polnische Speditionsfirma, weiterhin für deutsche Supermarktketten fährt. Ne? Also nicht dann als direkter Zulieferer, aber irgendwo versteckt wahrscheinlich wieder in Subunternehmerketten. Ja, und genau, da gab es eben auch wieder dieses Jahr einen Vorfall, wo dann ein Fahrer eben auch wegen ausstehender Löhne seine Fahrt unterbrochen hat. Diese Verhältnisse sind weiter da, die prekäre Beschäftigung ist weiter da, die Ausbeutung ist weiter da. Also das hat jetzt natürlich nicht sofort die große Veränderung gebracht. Und ich finde, das zeigt einfach umso mehr, dass es wirklich wichtig ist, die Sorgfaltspflicht ernst zu nehmen und ja, auch nochmal die Wichtigkeit unterstreicht von wirklich dieser gesetzlichen Verankerung und der gesetzlichen Verpflichtung für Unternehmen, das sich auch daran zu halten.
Ja, weil die, wie du beschreibst, die teilweise ja kriminellen Strukturen in dieser Branche, die müssen ja in den Griff gekriegt werden. Und da ist sicherlich dieses europäische Lieferkettengesetz da ein Gamechanger, weil eben dieses Verstecken in den Lieferketten dann nicht mehr so geht, was, wie du beschrieben hast, ja jetzt doch irgendwie immer noch möglich ist. Und dass die Unternehmen dann einfach ihre Namen wechseln, ihre Form und dann irgendwo anders in der Lieferkette wieder auftauchen, auch wenn sie ganz offensichtlich kriminell gehandelt haben, dass das eben in Zukunft nicht mehr möglich ist. Das wäre ein erfreulicher Effekt dieses europäischen Lieferkettengesetzes.
Also tatsächlich ist Gräfenhausen auch formell noch nicht, könnte man sagen, zu Ende, weil diese Überprüfung der Unternehmen, die eben in den Lieferketten involviert waren, die LKSG-pflichtig sind, diese Überprüfung durch das BAFA hält weiter an. Also das ist immer noch nicht abgeschlossen, so liest es sich aus Medienberichten, was eben auch nochmal zeigt, wie verstrickt diese ganze Logistik sozusagen aussieht, dass es offensichtlich auch so schwer ist, das nachzuvollziehen.
Das zeigt aber auch nochmal, dass auch das deutsche Lieferkettengesetz jetzt schon wichtig ist, ne? Weil das diese Aufmerksamkeit ja erzwingt und die Handlungen einfach immer wieder vorantreibt und man dieses nicht einfach zu den Akten legen kann, sondern wie du sagst, dass das jetzt alles nachverfolgt werden muss und auch wird. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Meilenstein.
Es ist ein total wichtiges Instrument, ne, um das jetzt vielleicht auch nochmal nicht nur sozusagen die EU-Lieferkettenrichtlinie hervorzuheben, sondern auch natürlich das deutsche Lieferkettengesetz. Ne? Das ist eine wichtige Handhabe, damit jetzt überhaupt mal geschaut wird, was passiert da eigentlich.
Damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christina Schildmann und Veronique Helving-Henschel. Dankeschön.
Ich danke auch.
Dankeschön.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns am besten per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. Und in den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
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 Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.